schon angeklungen, der Kanzelgruß, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist ein Eingangsgruß zur Predigt, der dreiteilig ist und dieses Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes aufnimmt in diesem Segenszuspruch. Ich habe als Predigttext heute wirklich den vorgeschriebenen Predigttext gewählt. Und weil wir das in der Gottesdienstordnung haben, diesen Hymnus hier, dachte ich, wenn wir den sprechen, habt ihr den Predigttext gleich vor euch liegen. Denn dieser Text ist eigentlich ein Monstrum. Das ist fast so schlimm wie Thomas Mann. Das ist ja als Schüler ganz fürchterlich. Dann fängt man an zu lesen und denkt jetzt, der wird gar nicht fertig mit seinen Sätzen, vergaloppiert sich da über manchmal ein oder anderthalb Seiten. Und hier in diesem Stück Paulus-Text ist das genauso. Ich habe das in der Gottesdienstordnung schon in Einzelsätze aufgegliedert. Eigentlich im Neuen Testament steht ein einziger Satz, kunstvoll ineinander verschnörkelt, der gar kein Ende nimmt und einen einzigen Gedankengang formuliert. Und das ist so, wie wenn man in die Oper geht und da hört man am Anfang ja so ein Eingangsstück, die Ouvertüre, und da klingen schon die ganzen Motive der Oper dann an. Und so ist das hier auch in diesem Stück, da kommen sehr viele Einzelthemen vor, die dann in dem Brief entfaltet werden. Eigentlich ist dieses Stück viel zu groß als Predigttext für einen Gottesdienst, aber ich will es trotzdem versuchen und will es auf einzelne Aspekte beschränken und lese es aber noch einmal, Stück für Stück. Der Apostel beginnt hier mit dem Ausspruch: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Sehen Sie, viele Menschen haben ein gesegnetes Leben. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Wenn ihr so auf euer Leben blickt, würdet ihr sagen, es ist ein gesegnetes Leben. Vielfach ist es das aber in irdischer Hinsicht. Da haben Sie ein gutes Leben, Sie sind materiell gut abgesichert, gut aufgestellt, Sie sind gesund, in der Familie gibt es keinen Streit, da ist vielleicht ein sehr netter und treuer Freundeskreis und da fühlen Sie sich gesegnet. Stimmt ja auch. Aber ist ein irdischer Segen. Und man muss ja fragen, was nützt das denn eigentlich einem, wenn das dann alleine bleibt? Dieser irdische Segen. Dann löscht der Tod das alles aus eines Tages und nichts bleibt. Also mit diesem irdischen Segen Gottes sich zu begnügen, ist einfach zu wenig. Und der Apostel Paulus sagt, wir sind mit geistlichem Segen im Himmel gesegnet. Vielleicht trösten sich ja manche Menschen einfach damit und sagen, na ja, vielleicht, wenn es irgendwie gibt sowas wie ein Leben nach dem Tod und wenn es das dann gibt und so, dann ist es ja schön, da kann man sich ja in diese Hoffnung hineinflüchten, es bleibt aber alles irgendwie vage und ungewiss. Da gibt es keine Klarheit, da gibt es keine Gewissheit, sondern ich weiß ja, was meine Zukunft ist und der Segen im Himmel. Paulus war nicht vage, er war auch nicht ungewiss. Er hat hier diesen großartigen Lobgesang verfasst, weil er wusste, welcher Segen ihm gehörte, welcher geistliche Segen ihm gehörte. Gott hat uns gesegnet. Da wäre als erstes das große Thema der Kindschaft, was er anspricht. Schon in dem Vaterbegriff wird das ja deutlich. Gesegnet, gelobt sei Gott, der Vater, nicht? Da wird es ja schon deutlich. Paulus schreibt davon in Vers 5 in diesem Abschnitt. Er sagt, Gott hat uns, die wir zu Jesus gehören, dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Und in Vers 12 schreibt er dann, dass wir schon als Erben eingesetzt sind. Kinder sind in der Regel dann Erben. Kindschaft, das ist ein großes Thema. Der Segen der Kindschaft. Diesen Segen haben nur sehr wenige Menschen, obwohl sie Christen sind. Sind sie Kirchenmitglieder. Und haben aber nur eine vage Hoffnung, stelle ich immer wieder fest. Und manche sogar, obwohl sie Kirchenmitglieder sind und sich Christen nennen, sagen, ich glaube überhaupt nicht an die Auferstehung der Toten. Habe ich auch schon erlebt. Man ist dann sehr verwundert und sprachlos. Aber diesen großartigen Segen der Kindschaft haben nur sehr wenige. Und dazu möchte ich etwas sagen. weil es so ein wichtiges Thema ist. Wenn wir nicht wissen, wirklich ganz genau wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dann können wir kein kindliches Verhältnis haben zu Gott. Und sehen Sie, das stelle ich ja auch fest aller Orten, dass ein solches kindliches Verhältnis gar nicht vorhanden ist. Das ist der Grund dafür im Übrigen, warum in der Kirche meistens an vielen Stellen es so förmlich, so unpersönlich zugeht. Ein unglaublich verstaubter Stil, man liest aus dicken alten Büchern. Ich mache das deswegen auch gar nicht gerne. Und man hat so seine Formen und Rituale und darin erstarrt dann das, was man Christentum nennt. Das ist ja eigentlich eine Karikatur, muss man sagen. Wenn man jetzt mal überlegt, was Kindschaft heißt, man kommt sich davor manchmal wie beim Staatsbesuch, nicht? Da gibt es ein förmliches Protokoll und alles ist irgendwie so ganz die Atmosphäre. So. Ja, wenn man zum Bundeskanzler jetzt vorgelassen würde oder so. Aber so verhalten sich doch Kinder nicht bei ihren Eltern. Selbst wenn in der Familie es auch Rituale und Ordnungen gibt und die Gemeinde natürlich auch so einen Gottesdienst in gewissen Ordnungen feiert, spürt man doch der Atmosphäre ab, ob hier Menschen als Familie Gottes sich gerne versammeln oder ob das irgendwie so was ganz Merkwürdiges ist. Kinder Gottes brauchen kein Protokoll. Paulus sagt in Römer 8, Vers 14, es ist Gottes Geist, der unserem Geist Zeugnis davon gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, es geht nicht darum, dass man jetzt einfach das für sich behauptet und sagt, na, der Pfarrer hat es gesagt und jetzt dann behaupte ich jetzt, ich bin ein Kind Gottes. Gottes Heiliger Geist gibt in unserem Inneren ein klares Zeugnis davon, dass wir zu Gott gehören und seine Kinder sind. Und das ist die entscheidende Frage, ob du dieses Zeugnis hast oder nicht. Entweder wissen wir es oder wir wissen es nicht. Und wisst ihr, wenn wir das nicht wissen, wenn du das nicht weißt, bist du der ärmste Mensch, auch wenn du noch so gesegnet bist in irdischen Dingen. Wir haben ja zwei Kinder, leibliche, und dann noch ein drittes Kind, ein angenommenes. Und es gibt keinen Unterschied zwischen diesen Kindern. Ach, Lea, tut mir leid, du musst jetzt mal herhalten dafür. Das ist jetzt ein wunderbares Beispiel. Wir machen keinen Unterschied und alle drei Kinder wissen ganz genau, dass sie unsere Kinder sind und dass sie das auch unter allen Umständen bleiben werden. Es gibt ja im Leben so viele Dinge, die sich ereignen können, Hochs und Tiefs, und manchmal gibt es auch in der Familie Stress und dann muss man mal vielleicht schimpfen oder man macht Anordnungen, die den Kindern nicht gefallen, oder die Kinder machen Sachen vielleicht, die. Aber es wird doch nie in Frage gestellt werden, dass es meine Kinder sind. Und wir erinnern uns ja ganz genau an den Tag, als Lea zu uns kam. Wir hatten sie besucht in Greiz, und um uns bekannt zu machen, und es war ihr auch gesagt worden, da kommen Leute, die das vielleicht könnten das deine Eltern werden. Und dann haben wir sie zu Besuch hier in Pölzig gehabt, und sie ist ja gefragt worden. Und sie hat dann gesagt, ich möchte hier bleiben. Für uns überraschend schnell. Seht ihr, und das ist ein sehr gutes Beispiel. Lea ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, dass wenn wir Kinder Gottes werden, da weiß man das. Und da werden wir auch gefragt, dass wir Stellung dazu beziehen, ob man das überhaupt will. Und wann war das denn zum Beispiel bei dir? Ich weiß das für mich. Ich halte das für sehr wesentlich, dass Gott nicht einfach alle Menschen überbrät und sagt, ihr seid jetzt alle meine Kinder. Ich meine, Helene Fischer mag sowas singen. Ich weiß nicht, ob sie es singt, aber das ist so die Größenordnung, die Kragenweite. Da tröstet man sich drüber weg, dass alle Menschen Kinder Gottes sind. Wisst ihr, das steht in der Bibel gar nicht geschrieben. Der Apostel Paulus sagt, wir wurden Gottes Kinder, als wir gläubig wurden. Weil wir das wollten. Weil wir angenommen haben, dass Jesus Christus uns zu den Kindern Gottes macht, weil er uns erlöst hat aus diesem verlorenen, von Schuld beladenen Leben, erlöst durch sein Blut, rein gemacht, dass wir überhaupt in Gottes Familie passen. Alles ein Werk Gottes. Wir können da nichts dazu beitragen mit unseren Leistungen oder so. Also wir können nichts dazu beitragen, aber immerhin, wir werden gefragt. Als ihr gläubig wurdet, sagt Paulus, da habt ihr ein Siegel bekommen, seinen Heiligen Geist. Ich habe jetzt wieder etliche Urkunden gesiegelt für die Konfirmanden. Damit deutlich ist, das ist wirklich vom Pfarrer in Pölzig ausgestellt worden. Diese Urkunde hat nicht irgendjemand gemacht. Dieses Siegel zeigt das an. Und das Bild nimmt Paulus und sagt, ihr seid versiegelt worden, ihr habt den Heiligen Geist bekommen, ihr gehört zu Gott. Wer sein Leben Jesus anvertraut und seine Sünden ihm bekennt, der wird durch die Gnade Gottes und das Blut Jesu reingemacht. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob unsere Gesellschaft das versteht oder für mittelalterlich hält oder nicht. Das interessiert Gott herzlich wenig. Er hat eine Botschaft verkündigen lassen. Es ist die Frage, wie wir dazu stehen. Und ich würde sehr, sehr, sehr dringend jedem raten, nicht danach zu fragen, was die Nachbarn darüber denken. Die Nachbarn sind nicht die geeigneten Beratungspersonen in diesen wichtigen, lebenswichtigen geistlichen Fragen. Sondern ich würde sagen, wir fragen, was Gott darüber denkt und was er gesagt hat. Und er irrt sich nicht und er lässt sich auch nicht verspotten. Zum großen Segen der Kindschaft gehört dann auch das Gegenstück, nämlich die Vaterschaft Gottes. Wir wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben. Paulus sagt, es ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte da jetzt zwei Gedanken mal einfließen zu diesem Thema des Sonntags. Trinitatis, von Trinität, Dreieinigkeit. Wie kann Gott drei sein und trotzdem eins? Das ist ein großes Ärgernis für Muslime zum Beispiel. Für viele Leute anderer Weltreligionen ist es ein Ärgernis, dass wir überhaupt Gott als Person vorstellen, weil er sich uns vorgestellt hat als Person, nicht? Ein Gegenüber, mit dem man kommunizieren kann, nicht irgendeine Kraft im Universum, die nebulös und vage ist, sondern greifbar, ein Gegenüber. So hat er uns ja auch geschaffen als sein Gegenüber. Und nun ist das ein Geheimnis mit dieser Dreieinigkeit. Ich habe im Studium, musste ich auch Philosophie Kurse belegen, und da war eine Vorlesung, das fand ich sehr, sehr interessant. Da sagte dieser Philosophieprofessor, dass eigentlich vom philosophischen Gedanken her es sogar notwendig ist, so etwas wie eine Dreieinigkeit zu formulieren, weil nämlich, wenn wir Gott als Schöpfer bekennen, dann muss er Person sein, mit Willen ausgestattet, nicht? Er hat einen Willen, er hat einen Plan und so weiter. Aber zum Personsein gehört, dass man kommuniziert, dass man in Verbindung steht. Und seht ihr, jetzt meldet uns die Bibel, dass in Gott ein Beziehungsgeschehen ist. Und dass nun die Bibel uns das in dieser einfachen, für uns doch greifbar und verständlichen Sprache übermittelt, indem sie sagt, es gibt den Vater und Schöpfer, es gibt den Sohn, das ist natürlich jedem denkenden Menschen klar, dass Gott sich hier einlässt auf eine Sprache, die wir verstehen und fassen können. Aber dass doch hier uns ein Geheimnis mitgeteilt wird, was unverzichtbar ist. Gott ist nicht einfach isoliert, sondern es ist Beziehung in ihm, und er will auch Beziehung. Er will auch die Beziehung zu uns Menschen, die er geschaffen hat, zu seinem Bilde. Und dass er nun als Vater vorgestellt wird, hat ja seine Tücken. Ich empfinde das als ein Zeichen dafür, dass Gott demütig sogar ist. Denn er gibt das ja einem großen Risikopreis, wenn er sich als Vater nun ausgerechnet vorstellt, was Väter alles anstellen können. Also es gibt ja da sehr unterschiedliche Kategorien von Vätern, und alle versuchen vielleicht ihr Bestes, und es geschieht nicht immer alles so ganz einwandfrei. Aber nehmen wir mal an, man würde jetzt alle besten Eigenschaften der Väter dieser Welt mal zusammennehmen und alles das, was sie auch versäumen und an Fehlern begehen, hinwegblenden, dann hätte man vielleicht ungefähr das, was Gott meint, wenn er sich uns als Vater vorstellt. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass Paulus hier von Kindern Gottes spricht, die wir sein sollen, und dass er von Gott spricht als einem Vater, ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist ein wichtiger Titel. Wir haben einen Gott, der ist der Vater des Herrn Jesus. Viele Religionen haben irgendwelche Götter, unnahbar meistens. Und die deutschen Christen haben dann vom Herrgott immer gesprochen, mich gruselt es da immer. Das ist nicht der Titel, mit dem Gott sich uns vorstellt, der Herrgott. Was ist das überhaupt? Was stellt man sich da vor? Meine Sprache löst ja auch etwas aus, Assoziationen. Was stellst du dir vor, wenn vom Herrgott gesprochen wird? Irgendwas mit einem Schlapphut oder was, ich weiß es nicht. Aber wenn davon gesprochen wird, dass Gott Vater ist, dann heißt das ja auch, da ist auch Emotion, Er hat seinen Sohn gesandt in diese Welt mit all den Risiken, um uns zu erlösen. Und dann haben wir in ihm, in diesem Gott, eben auch einen Vater. Ich möchte noch aus Römer 8 mal zwei Verse zitieren. Paulus schreibt hier, ihr habt nicht einen Geist empfangen von Knechtschaft. Viele Menschen leben in ihrem Leben wie Knechte, immer preisgegeben den Geschehnissen, was passiert, was über einen kommt, wo man sich nicht wehren kann. Und Paulus sagt, ihr seid nicht Knechte, sondern ihr seid Kinder. Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen. Ihr müsst euch nicht fürchten vor Gott, sondern ihr könnt rufen, Abba, das ist so das hebräische Pendant zu unserem Papa. Aber, lieber Vater, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir auch seine Erben. Wisst ihr, das ist doch wirklich wahrhaftig nichts Unbedeutendes. Und es lohnt sich, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und darum zu ringen, dass man sie sich aneignet und dieses Bekenntnis, was Paulus hier spricht, mitsprechen kann, sonst sind wir ja arm. Ich möchte jetzt aber mal mit euch singen, und zwar ein Glaubensbekenntnislied von dem Liedblatt »Ich glaube an den Vater im Himmel«. Da sind auch alle drei Sachen mit drin. Und ihr müsst euch aber nicht fürchten. Ich habe noch einen zweiten Predigteil, der ist viel, viel kürzer und der dritte ist ganz kurz. Ihr werdet nach Hause kommen heute. Wenn wir diesen Abschnitt, den ich euch wärmstens ans Herz lege, ihn in eurer Bibel zu lesen, diesen Eingang in den Epheserbrief, betrachten, wie viele Aspekte genannt sind, womit wir gesegnet sind, dann ist das mehr, als wir fassen können. Wir müssen das immer wieder auf uns wirken lassen, aber vor allen Dingen noch eins. Paulus hat einige Verse später, in Vers 16 bis 20, Folgendes geschrieben. Im Blick auf seine Gemeinde, an die er ja diesen Brief richtet. Ich höre nicht auf zu danken für euch und denke an euch in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist, er spricht vom Heiligen Geist, der ein Geist der Weisheit und Offenbarung ist, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, sage ich den Kindern immer, wenn wir sie rausschicken. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, dass ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Es gibt ein christliches Leben, das ist armselig, weil es nicht weiß. Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor Gott, dass ihr erkennt, dass ihr durch Gottes Geist erleuchtet werdet, was die Hoffnung ist, was das bedeutet, was er geschrieben hat in diesem grandiosen Eingangsteil, dass ihr es euch aneignet, dass es in euch lebendig wird, dass es nicht tote Worte sind. Dafür betet Paulus inständig, es geschieht nur durch den Heiligen Geist. Wir haben letzte Woche Pfingsten gefeiert. Es gibt kein christliches Leben ohne den Heiligen Geist. Und man muss sagen, dass die christliche Kirche schuldig geworden ist an diesem Artikel. Unser Glaubensbekenntnis hat ja drei Artikel. Ne? Wir glauben an Gott, den Vater und Schöpfer, an Jesus, den Erlöser. Da wird viel geredet. Und wir glauben an den Heiligen Geist. Und der Apostel Paulus macht ganz deutlich, ohne das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben werden wir arm bleiben, weil wir die Erkenntnis nicht haben und blind bleiben für die Schätze und den Reichtum, der uns geschenkt ist im Himmel, schon bereits durch Christus. Und deswegen ist das Pfingstfest ein sehr, sehr wichtiges Fest, weil es den Heiligen Geist in den Mittelpunkt stellt und uns auch ermahnt, ihn zu suchen. Die alte Kirche hat zum Beispiel klar formuliert, dass der Heilige Geist angebetet wird mit dem Vater und dem Sohn. Wann hast du zum letzten Mal eigentlich wirklich deutlich und verbal ausgesprochen, den Heiligen Geist gebeten, dich zu erleuchten? Wie viele Dinge in unserem Leben machen wir mit uns selber aus? Nicht? Man setzt sich hin, man will vielleicht mal in der Bibel lesen, weil ich euch das ja nun auch 19 Jahre lang Sonntag für Sonntag ans Herz lege. Es bleibt einem vielleicht dröge, es wird einem nicht lebendig. Es geht ja auch nur durch den Heiligen Geist. Paulus sagt, dass ihr erkennt auch, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß Gottes Kraft an uns ist. Dieter Dietzold wird mich hier vertreten an zwei Sonntagen, wenn Nette und ich im Urlaub sind mit Lea. Und er hat im Christusdienst einen langen Eingangsartikel geschrieben in dem letzten Gebetsbrief und gesagt, wir haben so viele Erkenntnisse und so viele Möglichkeiten als Kirche, aber wir sind kraftlos. Es ist eine große Kraftlosigkeit unter den Gläubigen in der Gemeinde. Und es hat damit zu tun, dass vielleicht unser Verhältnis zum Heiligen Geist nicht geklärt ist. Er ist die Kraft. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, meine Zeugen zu sein. Wir sind kraftlos aber in diesen Dingen. Und hier sagt er, ich bitte darum, dass der Geist der Weisheit euch erfüllt, dass ihr erkennt, wie groß doch Gottes Kraft an uns ist, die durch uns wirken will. Mit dieser Kraft hat Gott Christus von den Toten auferweckt. Gibt es irgendetwas, was unmöglich wäre diesem Gott? Nichts. Und deswegen geht es jetzt nicht darum, dass wir sagen, wir wollen mit der Kraft des Heiligen Geistes irgendwie Dinge tun, die uns einfallen und das Leben irgendwie gestalten, wie wir das gerne hätten, sondern dass wir den Auftrag, den wir von Jesus bekommen haben, in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Und dass wir durch Gottes Geist in Besitz nehmen, was uns geschenkt ist, wovon viele Christen keine Ahnung haben und legen dahin betrübt, wie das schon das gesagt wird, wenn sie nicht erlöster aussehen, dann will ich an ihren Gott nicht glauben. Ne? So ein Wort. Normalerweise müssten wir ja schweben, wenn wir durchs Leben gehen. Und wie schwerfällig ist das oft. Und wie grauenvoll, dass Menschen, die Kinder Gottes sind, Das zum Beispiel in Frage stellen, wenn Nöte in ihr Leben hineinkommen. Also meine Kinder werden nie in Frage stellen, dass sie meine Kinder sind. Auch wenn die Entscheidungen, die wir vielleicht treffen, manchmal für sie ärgerlich waren. Kinder Gottes wissen, dass sie Kinder Gottes sind und es bleiben. Ein letzter kurzer Gedanke. Es gibt hier ein Wort in diesem Text, also ein griechisches Wort, das kommt im klassischen Griechisch eigentlich gar nicht so richtig vor. Das ist so eine neutestamentliche Wortschöpfung, eulogein. Das kleine eu bedeutet gut, wohl, und logein sprechen. Gut sprechen, wohl sprechen. Und das hat zwei Bedeutungen im Neuen Testament. Paulus verwendet es hier von Gott, da heißt es segnen. Wenn Gott über uns Segen ausspricht. Und von Menschen, von der Gemeinde, wird es verwendet im Sinne von Danken und Lob sprechen. Es gibt so ein altes deutsches Wort, benedeien, kennt das noch jemand? Gebenedeit, das ist sozusagen dann aus dem Griechischen ins Lateinische, benedicere, wohlsagen. Und das heißt eben loben, preisen, danken im Blick auf Gott. Und in diesem ersten Satz, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, sind beide Bedeutungen drin. Wir loben Gott und Gott segnet uns. Seht ihr, und damit ist das die ganze christliche Existenz umschrieben, wenn wir denn Kinder Gottes sind. Wir mühen uns nicht ab und krampfen uns ab, Gott zu dienen oder irgendwie es hinzubekommen, dass wir sein Wohlgefallen haben. Gottes Wohlgefallen ist auf dir um Christi willen, wenn du zu Christus gehörst und deine Sünden ihm bekennst. Das allerdings muss schon passieren. Viele Menschen denken immer, sie können das mit sich selber ausmachen. Nein, das können wir nicht. Schuld ist eine Wirklichkeit, die zwischen irgendwie, die löst sich nicht einfach auf. Sie bedrückt und beschwert und zerstört unser Leben. Aber wenn wir sie vor Gott aussprechen und an das Kreuz legen, dann nimmt Gott sie weg. Und diese Wirklichkeit, von der wissen alle, die das schon getan haben und die das nicht tun und sagen, ich will alleine klarkommen, die werden es nie begreifen, was das heißt und wie sich das anfühlt. Also wir bekommen Gottes Wohlgefallen nicht durch unser Wohlverhalten und weil immer wir alles gut tun und so, wie auch das Wohlgefallen der Eltern auf ihren Kindern nicht deswegen ruht, weil sie immer gute Leistungen bringen in der Schule und angepasst sind und den Eltern die Pantoffel bringen. Also ich brauche ja keine Pantoffeln. Andere Sachen, du sagst es jetzt nicht, was du mir bringen sollst, so manches Mal. Deswegen ist doch nicht das Wohlgefallen der Eltern auf ihren Kindern, sondern weil es die Kinder sind. Und deswegen ist, wenn du Gottes Kind bist, durch Jesus Gottes Wohlgefallen auf deinem Leben. Und wir haben nichts anderes beizusteuern und zu bringen, als ihm Dank zu sagen, ihn zu loben. Seht ihr, und selbst wenn jemand sagt, ich will aber Gott dienen, dann tun wir das vielleicht mit, dann macht jemand Kindergottesdienst. Ja, wisst ihr, dass man es überhaupt kann, hängt auch nur damit zusammen, dass Gott uns schon bereits zuvor beschenkt hat mit seinen Gaben. Ist schon. Wir haben nur zu danken. Und manchmal kann man ja einen Dank auch dadurch ausdrücken, zum Beispiel, dass man Dinge tut. Ne? Das ist unser Teil, nichts anderes. Lob singen, Dank sagen, Gott preisen. Und er ist der, der segnet. Damit ist unsere ganze kindliche Existenz beschrieben. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das in deinem Leben Wirklichkeit wird und wächst. Und deswegen will ich jetzt sofort noch mit euch ein wunderschönes Loblied singen. Komm und lobe den Herrn von dem Liedblatt.